Und das ist das, worauf wir bauen, dass du den Tod besiegt hast, Jesus. Dass du tot warst, aber dass du nicht tot geblieben bist, sondern dass du auferstanden bist, dass du lebst, Jesus. Und darauf fußt unser Leben. Jeden Schritt, den wir machen, jeden Gedanken, den wir haben, jedes Gefühl, das wir fühlen, alles fußt darauf, dass du, Jesus, am Kreuz für uns gestorben bist, dass du aber nicht tot geblieben bist, sondern dass du den Tod besiegt hast für uns, Jesus. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir heute Morgen hier sein dürfen, dass wir heute Morgen die Augen aufmachen durften, Jesus, dass wir hierher kommen durften und dass wir dir begegnen dürfen in deinem Haus und dass wir jetzt einfach ja, von dir hören dürfen, Jesus, und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt sprichst zu unseren Herzen, da wo wir sind, da wo wir mit unseren Gefühlen, mit unserer Situation sind, Jesus, dass du dort jetzt hineinsprichst mit dir, Heiliger Geist, und dass wir deine Stimme hören, in Jesu Namen, Amen. Hey, lass uns dem Lobpreisteam mal einen richtig kräftigen Applaus geben. Richtig cool. Vielen, vielen Dank. Also, ich liebe meine Tochter. Und sie liebt ihre Mutter, sie liebt Süßigkeiten, sie liebt Peppa Wutz. Und dann irgendwann kommt auch Papa. Also sie hat da ihre ganz klaren Prioritäten. Und am liebsten würde sie den ganzen Tag nur Peppa Wutz gucken und Süßigkeiten essen. Ich weiß nicht, von wem sie das hat. Vielleicht auch von mir. Ich feiere auch Süßigkeiten, Peppa Wutz jetzt nicht so. Aber auf jeden Fall, wenn sie das entscheiden dürfte, dann würde sie sich eine Folge Peppa Wutz, also das, dieses kleine Schweinchen, für die, die das nicht kennen, Peppa Pig, glaube ich, auf Englisch, würde sich eine Folge nach der anderen reinziehen und natürlich eine Packung Süßigkeiten nach der anderen. Und so geht es ihr mit vielen Dingen im Leben, dass sie mit vielen Dingen im Leben einfach nicht umgehen kann. Sie kennt das richtige Maß noch nicht. Und für uns als Eltern, das ist unsere Verantwortung, sie dorthin zu bringen, auf Dinge vorzubereiten, dass sie Dinge lernt und dass sie lernt, schlau mit Dingen umzugehen, die in ihrem Leben auf sie zukommen. Und deswegen ist unsere Verantwortung, sie weiterzuentwickeln, ihr zu helfen, zu verstehen, was richtig ist, was falsch, wie man irgendwelche Sachen dosiert und wie man in diesem Leben vorangehen kann. Und damit wir das machen können, müssen wir unsere Tochter, ja, wir müssen regelmäßig prüfen, wo sie steht. Auf welcher Treppe in ihrem Leben steht sie gerade? Was ist gerade die Situation? Vielleicht hat sie jetzt schon verstanden, dass 3 Tüten Gummibärchen nicht gut sind. Vielleicht hat sie auch schon verstanden, dass 3 Stunden Peppa Wutz am Tag auch nicht gut sind. Wir müssen abchecken, wo steht sie eigentlich gerade in ihrem Leben? Und nur wenn ich weiß, wo sie steht, dann kann ich mich auch in sie hinein investieren und ich kann ihr helfen, von dieser Stufe, wo sie gerade ist, auf die nächste Stufe zu kommen. Und dafür braucht sie Herausforderungen im Leben und dafür braucht sie auch Prüfungen im Leben. Habt ihr soweit alles verstanden? Okay, sehr gut, alles klar. Ihr guckt alle so auf eure Handys und so weiter. Deswegen dachte ich, ich frage mal kurz nach. Es geht heute Morgen aber nicht nur um meine Tochter und darüber, was für ein toller Vater ich bin, weil ich so tolle Erziehungstipps geben kann. Ich glaube, wenn ihr meine Tochter und meine Frau fragen würdet, dann habe ich da noch ganz viel Potenzial nach oben. Sondern es geht um eine Geschichte aus der Bibel, die ich richtig cool finde und die mich tatsächlich mein Leben lang, meine Kindheit begleitet hat. Und zwar finden wir diese Geschichte im Johannesevangelium Kapitel 6, Verse 1 bis 13. Und zwar ist die Ausgangssituation mal wieder, dass Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist. Und wie das so war früher, Jesus war dann meistens nicht alleine unterwegs, sondern eine riesen Volksmenge ist ihm hinterhergelaufen. Und Jesus denkt sich so, okay, die wollen jetzt was hören, ich muss was liefern und fängt an zu predigen und zu erzählen. Und er erzählt und erzählt und erzählt und die Leute hören zu und auf einmal macht sich etwas anderes bemerkbar. Bei allen gefühlt gleichzeitig, alle merken, oh, im Bauch haben wir irgendwie so ein paar Gefühle, ich glaube, wir haben alle Hunger. Und in Vers 5 lesen wir, als nun Jesus die Augen aufhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu Philippus, also zu einem seiner Jünger, und sagt, Philippus, woher sollen wir Brote kaufen, dass diese essen? Und das ist die Ausgangssituation, das ist das, worum es heute Morgen geht. Es geht darum, dass eine große Volksmenge ist, rundherum gibt es keine Shops, es gab kein Lieferando oder irgendwas, sondern sie sind irgendwie draußen, in der Butnik, irgendwo im Harz wahrscheinlich, wo es keine Currywurstbude oder irgendwas gibt und sie haben Hunger. Und Jesus fragt Philippus, ja, was sollen wir jetzt machen? Woher können wir so viel Brote kaufen? Das ist die Ausgangssituation. Und ich muss sagen, ich hasse Prüfungen. ich hasse Prüfungen, ich habe Angst zu versagen. Ich habe Angst zu versagen und ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, ich habe mal hier in Clausthal tatsächlich studiert und ich hatte alle meine Prüfungen fertig. Ich habe alle Prüfungen fertig gemacht, ich habe meine Bachelorarbeit abgegeben, ich habe alle hier Seminare und sowas belegt, ich war komplett fertig. Und das Einzige, was mir noch gefehlt hat, war eine einzige Prüfung. Und ich habe diese Prüfung dreimal geschrieben, nicht weil ich das so toll fand, sondern weil ich sie dreimal nicht bestanden habe. Und beim letzten Mal wusste ich, ich muss sie jetzt bestehen, sonst ist mein ganzes Studium futsch. Das war damals so, ich hätte, glaube ich, in ein anderes Bundesland gehen müssen oder irgendwie so, da gab es so eine komische Regel. Auf jeden Fall mein letzter Versuch und ich gehe in diese schriftliche Prüfung und ich bekomme das Ergebnis und ich bin durchgefallen. Und dann hatte ich eine mündliche Nachprüfung, also keine Angst. Und diese mündliche Nachprüfung habe ich geschafft, weil der Professor gnädig mit mir war. Also wirklich, ich hatte mich komplett auf ein ganz anderes Thema vorbereitet und ich dachte so, okay. Auf jeden Fall hasse ich immer noch Prüfungen, weil ich einfach Angst habe. Da steht viel auf dem Spiel. Aber ich habe es geschafft, Halleluja. Trotzdem, obwohl ich nicht mehr studiere, begegnen mir jeden Tag irgendwelche Prüfungen. Einmal meine Frau, kleiner Scherz, und meine Tochter, aber tatsächlich ist es so, dass die mich auch sehr herausfordern und ich bin ihnen sehr dankbar, aber trotzdem begegnen mir jeden Tag irgendwelche Prüfungen, mir läuft irgendwas über den Weg, was checkt Tobias, wo stehst du eigentlich? Und nachdem Jesus Philippus fragt, so, woher sollen wir eigentlich Brote kaufen, lesen wir im nächsten Vers, dass dies sagte er aber, also dies sagte Jesus, um ihn zu prüfen, um Philippus zu prüfen, denn er selbst, also Jesus, wusste bereits, was er tun wollte. Und ich weiß nicht, ich kann mich an früher noch so bei uns im Teenie-Bibelkreis oder wie das hieß damals, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß das? Wir hatten auch so einen speziellen Namen, irgendwas mit Fett oder so, ne? Ja, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall hatten wir so eine Bibel-Teenie-Kreis tatsächlich auch hier hinten und wir haben oft darüber diskutiert, ob Jesus uns denn prüft, ob Gott uns Prüfungen stellt, ob die von ihm kommen oder nicht und irgendwie sind wir da nie so zum richtigen Ergebnis gekommen, weil Prüfungen auch manchmal echt was Negatives sein kann. Aber hier steht ganz konkret, dass Jesus dies sagte, um Philippus zu prüfen. Und in einer anderen Übersetzung lesen wir, da nicht, dass Jesus ihn prüfen wollte, sondern da lesen wir, dass Jesus das fragte, um zu sehen, ob Philippus ihm vertraute. Das heißt, Vertrauen hat etwas mit Prüfung zu tun. Und egal, ob jetzt Jesus prüft oder nicht, ich glaube, er prüft auf jeden Fall checkt Jesus ab, wo wir stehen. Er checkt ab, wo steht Philippus eigentlich. Und um das zu wissen, stellt er ihm eine ganz einfache Frage. Und dann denke ich mir aber, Jesus weiß doch eigentlich alles. Jesus kennt doch meine Gedanken, er kennt meine Standpunkte, er weiß, wie ich mich entscheide. Warum prüft er mich jetzt? Warum fragt Philippus das? Und ich glaube, Jesus zeigt uns, wo wir stehen. Er zeigt uns, auf welchem Level wir gerade sind, auf welchem Stand wir sind. Und das heißt nicht, dass wir uns gegenseitig vergleichen, aber ich glaube, jeder von uns hat einfach eine Treppe des Lebens und wir gehen Schritt für Schritt die Treppe hoch. Und er zeigt uns durch Fragen, die er uns stellt, durch Prüfungen, die er uns stellt, wo wir gerade aktuell stehen. Was ist mein nächster Schritt, Tobias, damit ich mich weiterentwickle, damit ich einen Schritt weiter komme und dass ich dem ähnlicher werde, was Jesus sieht, wenn er mich anschaut? Und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, ob ihr es schon mitbekommen habt, wenn ihr noch nicht so lange in Deutschland seid. In Deutschland haben wir eine sehr, sehr schlechte Fehlerkultur. Also ich nenne das mal Fehlerkultur. Wenn man in Deutschland einen Fehler macht, dann ist man unten durch. Und dann wird dir dieser Fehler, den du gemacht hast, wird dir einfach am liebsten Wochen und Monate lang unter die Nase gerieben. Ja, Tobias, hier hast du doch einen Fehler gemacht. Und hättest du dich damals nicht so und so entschieden, dann hätte das geklappt, was wir geplant haben. Das ist irgendwie die Fehlerkultur in Deutschland. Und wir denken, Fehler sind etwas Negatives. Das ist das, was wir Deutschen, wo wir Deutschen ganz fest von überzeugt sind. Fehler sind nichts Gutes, wir müssen alles perfekt machen, wir müssen alles richtig machen. Aber wenn du einen Fehler machst, dann zeige ich dir, dass du den Fehler gemacht hast und ich reibe dir das super gerne unter die Nase. Aber eine Prüfung zu bestehen bedeutet doch eigentlich, dass wir weiterkommen. Ich kann jetzt etwas, was ich vorher noch nicht konnte. Und prüfen ist nicht in dem eigentlichen Sinne, wir gucken schon, ob du gut genug bist für das nächste Level oder sowas, sondern wir gucken, was ist denn der nächste Schritt in deiner Entwicklung? Egal, ob du das jetzt schon kannst oder nicht, ob du Fehler machst oder nicht, wir schauen, wo bist du gerade und wie kannst du vorankommen. Und genauso ist es auch mit meiner Tochter und mir. ich muss doch abchecken, wir lernen gerade Fahrradfahren. Also sie kann schon Fahrradfahren, aber sie kann noch nicht alleine losfahren. Also ich muss ihr immer noch helfen, loszufahren, aber wenn es dann erstmal läuft, dann läuft es. Auf jeden Fall haben wir vor ein paar Wochen angefangen, Fahrradfahren zu üben. Und da ist es genauso. Ich muss sie ein bisschen herausfordern. Wenn ich sie ihr Leben lang schiebe, wird sie niemals lernen, Fahrrad zu fahren, weil sie wird ja geschoben. So ist es beim Schaukeln übrigens. Sie hat keinen Bock, alleine zu schaukeln, weil sie es nicht kann. Deswegen muss ich sie immer anschaukeln. Das ist der nächste Schritt, den ich mit ihr gehen möchte. Ich möchte, dass sie versteht, dass sie alleine schaukeln kann, dass sie die Füße nach vorne und nach hinten macht und dass sie dann schaukeln kann. Und deswegen, wenn ich mit ihr unterwegs bin, Fahrrad üben, dann fordere ich sie heraus und sage, ey, Frieda, du schaffst noch ein paar Meter und stoß dich mal ab, du kannst das und dann irgendwann kann sie das. Und vor ein paar Wochen davor waren wir, sie hat auch ein Laufrad. Laufrad ist ein Fahrrad ohne Pedale, das gibt es heutzutage, als ich klein war, gab es das nicht. Damit lernt man quasi auch schon Fahrrad fahren. Da waren wir auch zusammen unterwegs und ich sollte sie anschubsen und Anschwung geben. Und dann habe ich ihr Anschwung gegeben und sie hat gesagt, schneller, schneller, schneller. Und ich habe schneller, schneller, schneller gemacht und dann hat sie sich richtig doll auf die Schnauze gelegt. Und sie ist mit dem Kopf so richtig auf den Asphalt geknallt. Sie hatte Gott sei Dank einen Helm auf und ihr ist nichts passiert, ihr ist nicht schwarz vor Augen geworden. Aber es hat mir so leid getan, weil ich sie in diesem Moment überfordert habe. Ich wollte noch mehr, als sie wollte. Wahrscheinlich wollten wir gleich viel, weiß ich nicht. Aber ich hätte als Erwachsener hätte ich sehen müssen, das ist jetzt gerade vielleicht zu spät, sie ist zu müde, wir haben schon lange unterwegs gewesen. Das war zu viel. Und ich glaube, Überforderung ist etwas, was nicht gut ist. Weil Überforderung tut keinem gut, das zieht uns eher runter. Und deswegen habe ich uns eine Stelle aus 1. Korinther 10, Vers 13 mitgebracht. Und das ist eine richtig coole Stelle. Und zwar steht da, was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde, überstieg nicht eure Kraft. Also das ist die Vergangenheit. Gott steht treu zu euch. Er wird auch weiterhin nicht zulassen, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. Das heißt, Gott ist nicht so wie ich, der uns irgendwie überfordert und dann packen wir uns voll auf die Schnauze, sondern Gott ist da und er sagt, ich bin treu und ich bleibe bei dir, ich bleibe an deiner Seite und ich werde dich niemals überfordern mit dem, was in deinem Leben auf dich zukommt. Und wenn ich mit Pastor Albert im Feedback-Gespräch sitze, er ist ja quasi mein direkter Vorgesetzter in der Elung und wir haben regelmäßig Feedback-Gespräche, dann geht es genau darum. Es geht darum festzustellen, nicht was habe ich für Fehler gemacht und was läuft schlecht, sondern es geht darum festzustellen, wo stehe ich gerade in meiner Situation als Leiter und was ist mein nächster Schritt und wie können wir gemeinsam uns weiterentwickeln, wie kann ich mich weiterentwickeln, dass wenn wir in einem Monat oder in zwei Monaten wieder da sitzen und über die gleiche Situation reden, dass wir dann sagen können, da habe ich die richtige Entscheidung getroffen, wir sind vorangekommen und ich habe mich als Person, als Leiter entwickelt. Und genau das ist die Kultur, die wir in der Elem haben. Es geht immer um die Entwicklung von Menschen. Es geht darum, dass Menschen in das Potenzial hineinkommen, was Gott für sie vorbereitet hat. Seid ihr da eins mit mir? Okay, dann könnt ihr ganz kurz einen Applaus geben, einfach so für Gott. Das ist das, worum es geht. Und wir mussten in der Elem, wir mussten das lernen, warum Feedback-Gespräche so wichtig sind. Wir dachten immer am Anfang, Feedback-Gespräche sind dafür da, dass jemand kommt und sagt, Tobias, du hast den Fehler gemacht, du hast den Fehler gemacht und hättest du so entschieden, dann wäre es anders gewesen. Aber darum geht es gar nicht. Es geht doch um mich. Es geht darum, dass ich mich weiterentwickle. Was passiert, wenn ich mich als Leiter weiterentwickle? Meine Teammitarbeiter entwickeln sich auch automatisch weiter, weil ich einen ganz anderen Blick darauf habe. Was passiert, wenn mein Team sich weiterentwickelt? Dann sind sie ein größerer Segen für die Menschen, die in unsere Kirche kommen. Wenn wir ein größerer Segen sind für die Menschen, die in unsere Kirche kommen, dann geben sie ihr Leben Jesus. Was passiert, wenn sie ihr Leben Jesus geben? Wir sehen sie in der Ewigkeit wieder und hier auf dieser Erde werden sie auch wieder Menschen holen und sagen, Gott ist gut und du kannst die Ewigkeit mit ihm verbringen und so weiter. Und deswegen geht es, sorry, dass ich so schnell rede, es geht darum, dass Menschen sich weiterentwickeln und das ist unsere Verantwortung, dass Menschen, für die wir Verantwortung haben, sich weiterentwickeln. Und das ist Jesus' Ziel, nachdem er uns errettet hat, dass wir uns weiterentwickeln in das Potenzial, was er für uns vorbereitet hat. Und das wiederum heißt, dass Jesus uns nicht prüft, um uns zu ärgern, um uns ein Bein zu stellen, um uns zu zeigen, dass wir doof sind, sondern er prüft uns, damit wir uns entwickeln, damit wir gemeinsam mit ihm wachsen, auf das nächste Level kommen und ein größerer Segen sein können. Eine ganz dumme Frage. Was machst du, wenn du Hunger hast? Also meine Frau wird sich wahrscheinlich was kochen oder spätestens zum Supermarkt fahren. Ich gehe zum Dönerladen. Meine Frau hat sich letztens richtig über mich lustig gemacht, weil ich irgendwie mal was gekocht hatte. Und sie meinte, wir sind vor einem halben Jahr umgezogen. Sie meinte, in der neuen Wohnung habe ich noch nicht einmal gekocht. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Auf jeden Fall, wenn wir Hunger haben, dann gehen wir los und holen uns was zu essen oder kochen uns und so weiter. Und Jesus fragt in dieser Situation Philippus, woher sollen wir Brote kaufen, dass diese essen? Und ich denke mir so, Jesus, was ist das für eine Fangfrage, die du da Philippus stellst, weil wir alle wissen, dass es sich darum ging, Brote zu kaufen. Aber was zeigt uns, dass Jesus diese Frage stellt? Mir zeigt das, dass Jesus versteht, wo wir sind, wie wir menschlich denken. Wenn wir Hunger haben, gehen wir los und kaufen etwas zu essen. Und deswegen stellt Jesus hier diese Frage, woher sollen wir so viel Brot kaufen? Und ich finde das so wichtig, dass wir verstehen, dass Jesus unseren Standpunkt kennt als Menschen, wie wir Menschen denken. Wir denken von hier, von A nach B. Gott denkt viel, viel krasser und viel, viel anders, aber er versteht, wie wir denken. Und deswegen kann er auch in unser Leben hineinsprechen, weil er uns kennt, weil er genau weiß, was ich für Herausforderungen habe und so weiter. Weil später lesen wir, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Und das finde ich auch so cool. Jesus wusste schon, was er tun wollte. Er hatte schon einen Plan. Es ist nicht so, dass Jesus planlos durchs Leben läuft und sich morgen denkt, ah, Tobias, wie helfe ich dir jetzt aus dem Schlamassel raus, sondern Jesus hat schon einen Plan. Er versteht mich, er kennt mich und er wird mir helfen, dass ich diesen Plan erkenne und dass ich durch diese Situation erfolgreich durchkomme. Und trotzdem sucht Jesus den Dialog mit mir. Und ich glaube, das ist das, was Jesus ausmacht. Er möchte in Beziehung mit mir leben. Er möchte nicht sagen, hier, Alain, sind die nächsten 10 Punkte, arbeite die ab und wenn du fertig bist, kommst du wieder. Sondern er sagt, Alain, alle haben Hunger, wie können wir jetzt Brot kaufen? Und Alain wird sagen, weiß ich nicht. Und dann sagt Jesus, ja, aber lass uns doch mal darüber sprechen. Lass uns doch gucken, was das Nächste ist. Und wir sind in einem Dialog, wir sind in einer Beziehung, wir sprechen darüber, was richtig ist, was falsch ist, was für Optionen wir haben. Und in Vers 7 lesen wir, dass Philippus eine Antwort hat. Philippus antwortet ihm, für 200 Denare Brot reichen nicht für sie hin, dass jeder auch nur ein wenig bekommt. Und Philippus ist ein ganz normaler Mensch, vielleicht war er Buchhalter oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall rechnet er ganz schnell grob durch und er checkt sofort, 200 Denare für 5000 Menschen plus Frauen plus Kinder, das reicht nicht mal, dass jeder überhaupt nur ein ganz kleines bisschen bekommt. Und in einer anderen Stelle im Markus-Evangelium, die gleiche Geschichte, sagen die Jünger, sie haben einen Vorschlag, sie sagen, ey, lass doch die Leute losziehen in die umliegenden Dörfer und lass sie dort etwas zu essen kaufen. Und ich frage mich bei allen diesen Ideen und bei dieser Situation, was ist eigentlich die Antwort, die Jesus erwartet hat? So, was wäre die Antwort gewesen, die in der Prüfung 100 Punkte gegeben hätte? Was wäre das gewesen? Und mir sind da ein paar Optionen eingefallen, was die richtigen Antworten hätten sein können. Und zwar hätte Manna vom Himmel fallen können. Das hat Gott schon mal gemacht. Er hätte einfach, sind 5000 Leute, es hätte was vom Himmel fallen können. Er hätte auch einfach die 200 Denare, er hätte sie vermehren können. Er hätte 1000 draus machen können, da hätte jeder vielleicht ein Brot abbekommen. Er hätte auch einfach eine übernatürliche Sättigung stattfinden lassen können, sodass jeder auf einmal satt ist, hat genug Nährstoffe im Körper. Das hätte Gott einfach machen können. Er hätte auch machen können, dass zufällig ein Händler vorbeikommt, der irgendwie Brot für über 5000 Menschen gebacken hatte und ist es nicht losgeworden und sagt, ich verschenke es jetzt. Hätte auch sein können. Und ich glaube, das zeigt aber einfach nur, dass wir immer eine menschliche Lösung parat haben. Wenn ich ein Problem, wenn ich eine Herausforderung im Leben habe, dann habe ich immer schon eine Idee, wie Jesus für mich dieses Problem lösen könnte. Er könnte dies tun, er könnte das tun und das schränkt mich in dem, was Jesus tun kann, schränkt mich das schon ein, weil ich ihn mit meinen Gedanken einschränke. Und in Jesaja 55, Verse 8 bis 9, das ist einer meiner absoluten Lieblingsverse, steht, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege, denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und ich glaube, das bedeutet einfach, dass Jesus schlauer ist als wir. Und das dürfen wir uns eingestehen und das vergessen wir aber immer wieder, weil wir so in der Hektik des Alltags sind und wir denken, ja, jetzt, ich habe nicht genug Geld, deswegen muss mehr Geld da sein. Aber dass Jesus vielleicht einen ganz anderen Plan hat, um mein Problem mit dem Geld zu lösen, manchmal vergesse ich das einfach und ich versteife mich so auf etwas Bestimmtes, was Jesus tun soll, dass Jesus gar keine Chance hat, hineinzusprechen, weil ich nur Geld, 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 Geld höre, ohne zu sagen, Jesus, ich habe ein Problem, lass uns doch dieses Problem irgendwie gemeinsam lösen, ich brauche dich. Und ich weiß nicht, ob du dieses Sprichwort, gebratene Tauben fliegen in den Mund, ob du das kennst. So, das bedeutet einfach nur, man hat ein Problem, man macht den Mund auf und man macht einfach gar nichts mehr und wartet, dass das fertige Essen einen in den Mund fliegt. Und manchmal habe ich das Gefühl, wenn wir Jesus etwas anvertrauen, dann sind wir genau so. ich habe das doch an Jesus abgegeben, er wird das schon irgendwie regeln. Und ich sitze in meinem Sofa zu Hause und mache gar nichts und warte einfach, dass er dieses Problem löst. Und wieder im Markus-Evangelium, gleiche Geschichte, andere Perspektive, fragt Jesus seine Jünger, wie viel Brote habt ihr eigentlich? Und die Jünger sagen, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und Jesus sagt, ey, dann geh mal los und schau mal, wie viel Brote ihr habt. Und ich glaube, das ist das, was Jesus uns sagen möchte. Er möchte uns sagen, ey, wenn du eine Herausforderung hast in deinem Leben, dann kenne deine Herausforderung, kenne dein Problem. Wenn du finanzielle Probleme hast, dann schau doch mal, wie viel hast du denn noch? Wie viel brauchst du? Wie viel Schulden hast du noch? Was sind deine monatlichen Ausgaben und Einnahmen und so weiter? Ich glaube nicht, dass Jesus uns ermutigt, uns hinzusetzen und zu sagen, okay, jetzt mach du einfach und ich mach gar nichts mehr und ich warte einfach, bis das fertige Essen bei mir in den Mund flattert. Und das finde ich so wichtig, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, was uns gerade beschäftigt und dass wir unsere Situation kennen. Und wenn wir sie kennen, dann nehmen wir sie und gehen damit zu Jesus und sagen, Jesus, das ist mein Problem. Mir fehlen im Monat 500 Euro oder mir fehlt das und das. Ich weiß nicht, was deine Herausforderung ist, aber wir müssen unsere Situation kennen. Wir dürfen nicht einfach nur warten, dass irgendwas passiert, sondern wir checken ab, wo wir stehen, was die Herausforderung ist und gehen dann zu Jesus und vertrauen ihm. Und unser Pastor Albert und auch unser Pastor Johannes, sie würden das laut denken nennen. Das ist so, glaube ich, ihr Lieblingsspruch. Lass uns mal laut denken. Das höre ich gefühlt bei jeder Leitungssitzung, überall, wo wir stehen. Lass uns mal laut denken. Und ich glaube, das ist das, was sich Jesus wünscht. Er wünscht sich, dass wir gemeinsam mit ihm laut denken. Er wünscht sich, dass wir unsere Probleme, unsere Gedanken, unsere Gefühle haben und ihm hinlegen. Und Jesus sagt auch mal was und er sagt, ey, ich sehe das aber so und so und könnte das eine Perspektive sein? Und daraus, aus dieser Beziehung heraus, bekommen wir eine Lösung. Ich habe zwar keine Ahnung, wie du das machen wirst, Jesus, aber ich vertraue dir. Vor ein paar Wochen hatten wir Lobpreis-Bandprobe und bei mir ist es so, dass ich bei der Bandprobe immer doll Hunger bekomme und deswegen waren wir, Alain fühlt mich, wir waren nach der Bandprobe, waren wir was essen und wir waren zu dritt nur essen und ich habe zwei Kumpels eingeladen und habe gesagt, ey, ich bezahle für euch, weil mein Hunger so groß ist, Hauptsache ihr kommt mit. Und wir waren bei Burger King, da sind wir irgendwie immer. Und ich habe mit meiner Bankkarte bezahlt und wir sind dann später rausgegangen, haben uns verabschiedet und ich setze mich ins Auto, habe meinen Schlüssel, habe mein Handy und eine Sache fehlt mir, meine Bankkarte war weg. Und ich wusste, ich habe ja gerade vor 10 Minuten gefühlt noch damit bezahlt, das heißt, sie muss irgendwo sein. Bin wieder zurückgelaufen in das Restaurant, habe alle Leute gefragt, habe an der Kasse gefragt, habe vor dem Restaurant geguckt, ob es da irgendwo liegt und die Karte war einfach weg. Und ich bin ja schlau, ich bin ja Fuchs, habe sofort die Sparkasse angerufen, habe gesagt, ihr müsst die Karte sperren. Und die Frau hat gesagt, ja, die Karte ist jetzt gesperrt, erfolgreich, aber, ihr wisst das wahrscheinlich auch, so kleine Beträge bis 50 Euro kann man ohne PIN, ohne Unterschrift und so weiter einfach abheben. Und ich habe schon auf meinem Konto gesehen, wie jemand diese Karte gerade eben gefunden hat und offensichtlich eingesteckt hat, weil sie war ja nicht mehr da. Ich habe alle Leute gefragt und wie jetzt hier 40 Euro, da 40 Euro. Und ich habe schon mein Kontostand gesehen, wie 100 Euro, 200 Euro, 300 Euro runtergehen, bis diese Karte komplett gesperrt ist, weil ich hätte dann zur Polizei gehen müssen. Und ich stand in diesem Moment vor der Wahl. Und die, die mich kennen, ich bin ein sehr unruhiger Mensch, manchmal zumindest. Und das, mein früheres Ich hätte gesagt, oh Tobias, du bist so bescheuert, warum hast du nicht aufgepasst? Und du hättest das und jetzt könnte das passieren. Und ich hätte diese Situation in meinem Inneren komplett zerpflückt und hätte mich fertig gemacht und hätte nicht schlafen können dieser Nacht mit Magenschmerzen, weil mich das so aufgeregt hat. Aber ich habe mich daran erinnert, ich habe keinen Einfluss auf mein Außen, auf meine Situation, auf das, was passiert ist und auf das, was passiert. Ich hatte keinen Einfluss darauf, ob diese Karte wiederkommt oder nicht. Das Einzige, worauf ich einen Einfluss nehmen konnte, war mein Innen, war meine Gefühlswelt. Und ich habe mich dafür entschieden zu sagen, Jesus, okay, selbst wenn da jetzt 100, 200, 300 Euro runtergehen, dann ist es so, du hast es in deiner Hand, es ist jetzt passiert, es ist nicht schön, es ist nicht cool, aber ich vertraue dir. Und ich habe meinem Herzen befohlen zu sagen, du schläfst jetzt einfach, es ist okay, Gott hat eine Lösung und es wird funktionieren. Und es war herausfordernd, aber es hat geklappt, ich habe gut geschlafen, es ist tatsächlich kein Geld abgebucht worden, ich habe meine neue Karte schon da, also richtig cool, aber trotzdem ist das ein Beispiel dafür, wie ich durchs Leben gehe. Es passieren Dinge und ich fange an zu rattern und zu überlegen und ich merke, wie mein Herz schwer wird, wie mein Magen wehtut, weil ich nur auf dieses Problem schaue. Ich habe die Wahl, schaue ich auf das Problem oder schaue ich auf Jesus und vertraue ich ihm. Und deswegen kann ich so gut diese 5000 Leute verstehen, die da waren, die lange zugehört hatten, die wahrscheinlich auch richtig Magenschmerzen schon gehabt haben, weil sie Hunger hatten. Und in Vers 8 lesen wir, einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, spricht zu ihm, es ist ein kleiner Junge hier, der 5 Gerstenbrote und 2 Fische hat. Aber was ist dies unter so viele? Und als ich das gelesen habe, musste ich so an König Salomo denken, der ein cooler Typ war. Und Gott sagt zu ihm, ey, König Salomo, du bist ein cooler Typ, du hast einen Wunsch frei. Und König Salomo hätte sich für Macht und Reichtum und weiß was ich was entscheiden können. Aber er entscheidet sich für Weisheit, und zwar ein Herz, das auf Gott hört. Und Gott findet das so cool, dass er diesen coolen Wunsch äußert, der gar nicht menschlich ist, und gibt ihm alles andere auch noch dazu. Und ich musste auch an Abraham denken, der so lange auf ein Kind gewartet hat. Und dann wurde ihm gesagt, Abraham, du sollst deinen Sohn opfern. Und Abraham ist losgezogen und war kurz davor, seinen Sohn zu opfern. Und Gott sagt, halt, stopp. Und sagt, du bist treu gewesen. Du hast das getan, was ich dir gesagt habe. Du hast mir vertraut, und deswegen werde ich dich noch mehr segnen, und ich werde dich mit ganz vielen Nachkommen segnen. Und ich glaube, so wie Gott König Salomo, den Abraham gesehen hat, genauso hat Jesus auch diesen Jungen gesehen. Jesus hat den Jungen gesehen, der da seine 5 Brote und 2 Fische dabei hat. Und ich weiß nicht, ob er ihn wirklich physisch gesehen hat, so wie wir das in der Kinderstunde gesehen haben, dass der mit seinem Korb nach vorne kommt und vor Jesus steht. Aber egal, ob er ihn physisch gesehen hat oder nicht, Jesus hat diesen Jungen bzw. das Herz des Jungen gesehen. Und dieser Junge, der hatte wahrscheinlich noch mehr Hunger als die meisten Erwachsenen. Ich glaube, der war noch fertiger als alle anderen. Und er hatte aber das Essen dabei und hätte es einfach essen können. Ich glaube auch, dass er nicht durch Zufall dieses Essen dabei hatte, sondern es war für jemand Bestimmtes bestimmt, vielleicht für seine Großeltern oder was auch immer. Und trotzdem entscheidet sich dieser Junge dafür, das, was er hat, an Jesus abzugeben und ihm zu vertrauen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, wie die Jünger wahrscheinlich schon über diesen kleinen Jungen ein bisschen gelacht haben und sich gedacht haben, Junge, hast du mal geguckt, hier sind 5000 Leute, was sollen wir mit deinen blöden 5 Broten und 2 Fischen? Ich glaube, dass sich vielleicht der Junge auch gedacht hat, was sollen alle von mir denken, wenn ich jetzt damit ankomme? Was soll dieser Jesus von mir denken, dieser große, krasse Mann, was soll ich mit meinen 5 Broten und 2 Fischen machen? Und eigentlich hat alles dagegen gestimmt. Irgendjemand hat auf dieses Brot gewartet, das hätte niemals ausgereicht für das, wofür es bestimmt war, und trotzdem entscheidet sich dieser Junge, Jesus zu vertrauen. Ich glaube, er kannte Jesus wahrscheinlich noch gar nicht. Vielleicht hat er ihn an diesem Tag das erste Mal gesehen, und trotzdem sagt dieser Junge, ich gebe das ab. Und die Band darf jetzt nach vorne kommen. Und in Vers 10 lesen wir dann, Jesus sprach, mach, dass die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Es lagerten sich nun die Männer an Zahl etwa 5000. Jesus aber nahm die Brote, und als er gedankt hatte, teilte er sie denen aus, die da lagerten, ebenso auch von den Fischen, so viel sie wollten. Und ich glaube, wir alle kennen diese Geschichte, und ich habe die auch schon 100 Mal gesehen. Aber mir ist nie bewusst geworden, dass Jesus diesen kleinen Jungen ganz besonders gesehen hat. Und dass Jesus gesagt hat, ich möchte heute diesen kleinen Jungen gebrauchen. Und ich glaube, dass diese Begegnung, dieser Junge mit Jesus hatte, dass es sein Leben komplett verändert hat. Ich glaube, das wird ein Tag gewesen, ein Ereignis, was er niemals vergessen hat. Und dieser Junge war Teil von diesem großen Ereignis. Und ich glaube, genauso wie dieser kleine Junge mit dem bisschen, was er hatte, Teil von einem großen Ereignis war, genauso sollen wir Teil von einem großen Ereignis sein. Aber oft klammer ich mich an irgendwelchen Dingen fest. Ich halte fest an Dingen, wo ich denke, dass ich die brauche. Der Junge sagte bestimmt auch, ich habe Hunger, ich könnte das einfach essen, aber er hat gesagt, okay, ich gebe das einfach ab, vielleicht isst Jesus das auch auf und dann haben wir alle gar nichts mehr, es hätte auch sein können. Aber er hat vertraut und er hat gesagt, okay, das, was dieser Jesus erzählt hat und das, was er ausstrahlt, das möchte ich erleben, das möchte ich sehen. Und ich glaube, so haben wir alle Dinge in unserem Leben, wo wir herausgefordert sind, wo wir nicht genau wissen, wie es weitergehen soll, wo wir auch nicht wissen, ob wir jetzt wirklich das an Gott abgeben können oder nicht. Wenn wir Gott vollumfänglich vertrauen würden, ich glaube, dann hätten wir gefühlt fast gar keine Probleme mehr. Aber das, was so schwierig ist, ist dieses, ich muss mich jeden Tag neu dafür entscheiden, ihm zu vertrauen. Ich muss jeden Tag neu sagen, ey Jesus, das ist jetzt eine ganz neue Herausforderung, ich habe heute ein ganz neues Problem. Und wieder neu muss ich sagen, ich glaube trotzdem, dass du das kannst und dass du einen besonderen Plan dafür hast. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, dass wenn es Dinge in deinem Leben gibt, wo du sagst, da kämpfe ich schon ziemlich lange. Ich kämpfe wirklich, Gott zu vertrauen. Und das ist dieses echte Vertrauen. Das ist dieses nicht nur, ja, ich vertraue schon, weil ich das in der Kinderstunde gelernt habe, sondern es ist dieses echte Vertrauen und ich lasse los. Ich werde dieses Problem nicht mehr in meinem Hirn wälzen, von rechts nach links, von oben nach unten und nochmal draufschauen, nochmal draufschauen, sondern ich werde einfach sagen, Gott, ich vertraue dir, egal was passieren wird, weil ich einfach glaube, dass du das in deiner Hand hältst. Und ich möchte dir einfach heute Morgen die Chance geben, ich möchte auch mir die Chance heute Morgen geben, ganz neu mich dafür zu entscheiden, zu sagen, Jesus, ich vertraue dir und ich lasse wirklich los. Ich lasse wirklich los. So wie meine Tochter mir vertraut, wenn ich sie anschiebe, ich lasse wirklich los, nicht das Fahrrad, aber ich vertraue, dass ich sie halte und dass, wenn sie fällt, dass ich sie schnappe und sie nicht runterfällt, so wie es das tatsächlich passiert ist. Und ich lade dich ein, dass wir einfach unsere Augen kurz schließen und dass wir diese Herausforderung, dieses Thema, was in deinem Leben ist, ich weiß nicht, was es ist, ich weiß nicht, wo du jetzt gerade einfach Glauben brauchst, wo du Vertrauen brauchst, aber dass du dich dafür entscheidest, das jetzt an Jesus abzugeben und wirklich dir auch in deinem inneren Auge bewusst machst, ich lasse das jetzt wirklich los. Ich lasse es gehen, ich halte nicht daran fest, sondern ich vertraue dir, Jesus, dass es bei dir gut aufgehoben ist und dass du es richtig machen wirst. Und deswegen, ich möchte jetzt einfach so 20 Sekunden geben, das jetzt kurz für dich, von deinem Gott einfach klar zu machen und zu sagen, Jesus, ich bringe dir das jetzt und ich lasse wirklich los und ich möchte dir vertrauen. Jesus, wir danken dir, dass du uns kennst und dass du uns siehst, dass du uns Menschen verstehst, was unsere Herausforderungen sind, was unsere Gedanken sind, was unsere Ideen sind. Aber ich danke dir, dass du uns siehst in dieser Situation und dass du einen wunderbaren Plan hast für uns, Jesus. Und ich danke dir, dass wir das abgeben dürfen an dich, dass wir wirklich sagen dürfen, ey, das gehört dir, mein Leben gehört dir. Und ich danke dir, dass du dich dazu stellst, dass du uns nicht das Brot, was wir dir geben, weg isst, sondern dass du es vermehrst, damit wir ein Segen sein dürfen und dass wir gesegnet werden, Jesus. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du bist vielleicht das erste Mal hier und du hast noch nie vielleicht was von diesem Jesus gehört, aber du sagst, irgendwie finde ich diesen Jesus ganz cool und ich möchte den kennenlernen, ich möchte den in meinem Leben haben. Weiterhin sind alle Augen geschlossen, wir schauen nach unten, wie auch immer. Und wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ey, ich möchte mein Leben Jesus anvertrauen, ich möchte einen Fels haben, auf dem ich mein Leben baue, ich möchte jemanden vertrauen, der alles kann, der alles sieht und der für alles einen Plan hat, dann darfst du gerne ganz kurz deine Hand heben und dann werden wir gemeinsam dafür beten, dass Jesus in dein Leben kommt und dass er dein Leben um 180 Grad dreht und etwas richtig, richtig Gutes aus deinem Leben und in deinem Leben macht. Deswegen darfst du jetzt ganz kurz deine Hand heben, wenn du da bist heute Morgen und du möchtest dein Leben Jesus geben, du möchtest dich für ihn entscheiden. Ich möchte dich ermutigen, wenn du vielleicht gerade dein Herz klopfen hörst und du merkst, dass es heute dein Tag ist, wo du dich für Jesus entscheiden möchtest und darfst, dass du kurz deine Hand hebst, dass wir gemeinsam beten. Das ist richtig cool. Ich glaube, dann gehören wir alle schon zu Jesus. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du gut bist. Ich danke dir, dass du uns hilfst, uns weiterzuentwickeln, dass du uns Prüfungen, die wir im Leben einfach bekommen, dass du sie nutzt, um uns weiterzubringen, Jesus. Dass du uns kein Bein stellst, uns nicht fertig machst, sondern dass du uns hilfst, auf das nächste Level zu kommen, zu wachsen, besser zu werden, dir ähnlicher zu werden und in das Potenzial hineinzukommen, was du für uns vorbereitet hast, Jesus. Und ich danke dir, dass wir das mitnehmen dürfen in diesen Sonntag, dass wir es mitnehmen dürfen in die nächste Woche, dass wenn Herausforderungen kommen, dass wenn Themen kommen, die uns wirklich beschäftigen, die uns runterziehen wollen, dass wir daran festhalten, dass wir an dich abgeben dürfen, dass wir sagen dürfen, Jesus, ich gebe das ab an dich. Ich lasse los, weil ich dir vertraue, dass du über allem stehst, dass deine Gedanken und deine Pläne viel, viel höher sind als das, was ich mir jemals vorstellen könnte, Jesus. Und ich danke dir, dass du aus dem bisschen, was wir zu bringen haben, aus diesen 5 Broten und 2 Fischen, was niemals ansatzweise für 5000 Leute plus Frauen und Kinder reichen könnte, dass du da etwas richtig Großes und Tolles draus machst, Jesus. Und wir glauben, dass du das nicht nur in großen Städten wie Hannover machst, sondern wir glauben auch, dass du das hier in Clausthal machst. Und dass, wenn eine Kirche treu ist und sagt, Gott, wir haben nur 5 Brote Brote und 2 Fische für einen großen Ort wie Clausthal, für eine große Region wie den Harz, Gott, dass du etwas Großes daraus machst, wenn wir vertrauen und loslassen, wenn wir nicht versuchen, die Kontrolle darüber zu bekommen und alles festzuhalten, sondern wenn wir wirklich sagen, ey Gott, wir glauben und wir vertrauen und wir halten daran fest. Und Anna, ich musste vorhin so sehr an dich denken. Ich glaube, Anna, du bist dieser kleine Junge mit diesen 5 Broten und 2 Fischen, genauso wie ich es war und ich es bin. Und ich musste so dran denken, als wir uns damals kennengelernt haben. Und du bist treu bis heute. Und ich glaube, dass du diese 5 Brote und diese 2 Fische schon oft an Gott abgegeben hast. Und ich glaube, du hattest eine sehr lange Zeit, wo du ihm vertrauen musstest und warten musstest. Aber ich glaube, dass jetzt einfach die Zeit gekommen ist, wo Gott sagt, Allah, du warst mir treu und du hast mir vertraut und du vertraust mir. Und deswegen kommt jetzt das, was er für dich vorbereitet hat. Und ich sehe das absolut, dass das ist wie so ein Same, der eingepflanzt wird und der einfach aufgeht und der aber lange gebraucht hat, um aufzugehen. Du weißt Bescheid. Und ich glaube, dass du der Schlüssel sein wirst für die nächste Zeit hier in Clausthal-Zellerfeld, hier in dieser Kirche, hier im Harz. Und dass du dieser Junge bist, der das, was er hat, gebracht hat. Und dass Gott das segnen wird, dass weit mehr als 5000 Menschen gesegnet werden. Und aber ich möchte noch kurz für dich beten. Jesus, danke von ganzem Herzen für diesen Mann. Danke für diesen Jungen mit seinen 5 Broten und 2 Fischen, Jesus. Danke, dass du ihn gesehen hast, dass du ihn siehst, dass du seine Herausforderungen kennst, Jesus. Danke, dass er noch durchgehalten hat, dass er treu war, dass er treu ist, Jesus. Und danke, dass du ihn segnen wirst, übernatürlich, Jesus. Aus diesen 5 Broten und 2 Fischen, da können, weiß nicht, 6, 7 Leute satt werden, aber es werden 6, 7000 Leute und noch mehr satt, Jesus, weil du Segen schenkst, Jesus. Und ich danke dir, dass diese Kirche von Allah profitieren darf, von dem, was du in Allah hineingelegt hast, Jesus. Danke, dass jetzt aufgehen wird, wie ein großer Same, wie eine große Frucht, Jesus, und dass wir einfach erleben dürfen, wie du dein Reich baust hier im Harz und wie tausende von Menschen zu dir kommen, errettet werden und ein Leben mit dir starten, Jesus. Ich danke dir, dass Allah hier ist und dass du treu bist und dass Allah auch treu ist. In Jesu Namen. Amen. Amen.